was a referee, and mystery done gone dry.
Zwischendrin?
Ja, du bist hier der Chef, wir haben hier gar nichts zu sagen.
Das glaube ich nicht, weil ihr sagt sonst immer, oder ihr macht dieses Zeichen und dann weiß ich, es kann losgehen. Deswegen brauche ich das jetzt.
Der Knopf leuchtet auf jeden Fall rot.
Das sehr schön.
Das Team nickt uns zu.
Das ist nicht das vorhandene Team.
Okay. Ja, herzlich willkommen bei Tante Luise. Heute, wie ihr selber seht, ohne Kai, aber wen haben wir denn jetzt hier so vor der Kamera? Das sind die Jungs, die normalerweise immer dahinter agieren und dafür sorgen, dass dieser Podcast hier reibungslos abläuft. Wir machen das gerade sozusagen freihändig, ne?
Ja.
Als allererstes, bevor es gleich zum Thema hier losgeht, stellt euch doch nochmal ganz kurz, ganz knapp vor, was eure Rolle hier so beim Podcast ist und wie er heißt.
Die Rolle beim Podcast oder in der Firma?
Mach mal nur beim Podcast.
Geh mal ein bisschen näher ans Mikro auch ran.
Ja, ich will hier ihn nicht verdecken.
ich zappel heute ein bisschen hier.
Meine Rolle, erstmal hallo, ich bin Jan, auch Frank. Falls ihr, erzählen wir jetzt schon vom Chat oder nicht?
Nein, wir wissen das Thema doch noch gar nicht.
Ja, aber ja, okay, läutest du das ein oder soll ich das jetzt einläuten?
Nee, das mach ich. Du sollst jetzt dich erstmal vorstellen.
Gut, das läuft.
Ist egal. Ja, genau. Also Jan, Frank, 34 Jahre alt, seit wie vielen Jahren in der Firma? Ich glaube 13, 14 Jahren, ist aber im Endeffekt auch egal. Steht manchmal vor der Kamera, eigentlich eher hinter der Kamera, schneide Videos. So, das ist meine Hauptaufgabe.
Yes, danke.
Ja, ich bin Benedikt, könnt mich auch Ben nennen. Ich bin 27, bin seit 3 Jahren jetzt bei Luis und beim Podcast habe ich tatsächlich gar keine Funktion. Also ich stehe nicht hinter der Kamera, weil ich der Social Media Fuzzi von Luis bin und bin meistens im Büro, wenn die hier filmen. Ja.
Sehr gut. Ich bin Mali, ich bin 31, ich bin seit 11 Jahren jetzt bei Luis und bin für die Organisation von dem ganzen Haufen hier zuständig.
Alles klar. Gut, und es gibt ja einen Grund, warum ihr jetzt hier mit am Tisch sitzt. Nicht, weil Kalmar wieder nicht da ist und wir das irgendwie hier füllen müssen, sondern weil ihr was ziemlich Geiles gemacht habt. Und ihr habt mir das jetzt schon gesagt, das ist auch alles schon draußen, wenn ich das mal so nennen darf. Also ihr habt ja eure Reise, um die es jetzt gleich geht, filmisch logischerweise festgehalten und auf diversen Kanälen dann entsprechend auch verbreitet. Wie viele Teile gibt es denn, wenn ich fragen darf?
Es gibt 6 Vorbereitungsfolgen, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, und 4 von der Hauptserie.
Alles klar.
Wovon ist die Frage?
Genau, und das ist genau der Punkt. Jan hat es ja gerade eben schon angedeutet, tätereté. Ich dachte auch erst, das wird eine weitere Jubiläumsfolge, aber nein, es geht um den TED. Ja? TED, T-E-T. Ne? Theodor, Emil, Theodor.
Genau. Trans-Euro-Trail.
Jawohl.
Trans.
Da du hier der Auskenner zu sein scheinst, sag doch mal, was das ist.
Das ist eine Strecke, die sich, ich weiß nicht, ist das weltweit oder ist es europaweit?
Europaweit. Deswegen Euro, ne? Deswegen Euro. Im Namen steckt es schon.
Stimmt.
Ein Fuchs.
Es ist auf jeden Fall eine riesige Strecke, die sich halt durch Europa zieht, die komplett Offroad befahrbar ist. Und das legal, was ja eigentlich eine richtig geile Sache ist, weil wir aus Deutschland sowas eigentlich überhaupt gar nicht kennen.
Hier ist alles verboten.
Ist alles verboten. Normal.
So ziemlich. Und der TED in Deutschland ist, glaube ich, auch nur ein paar hundert Kilometer lang. Ne?
Irgendwo bei Lübeck. Nur im Norden. Nur oben so, das ist das Komische. Es ist nur von links oben, dann Richtung Lübeck und Richtung rechts Richtung Polen.
Ja. Genau.
Und, so
und nach links
unten
geht er
gar nicht.
Auch. Ja, unten ist gar nichts, genau, aber nach links geht er auch rüber. Ja. Aber immerhin, es gibt in Deutschland auch ein TED, das finde ich schon gut. Also es gibt legale Offroad-Strecken in Deutschland, das finde ich, also das wusste ich vorher nicht auf jeden Fall.
Ja. Und insgesamt, wenn ich mich nicht irre, ist der irgendwie 5000 Kilometer lang oder sowas, ne?
Kann das sein? Insgesamt? Oder? Also auf der, viel länger.
Viel länger?
Also wenn du alle Strecken zusammenrechnest, ist das, glaube ich, viel, viel mehr.
Okay, dann
in Europa. Aber in Deutschland sind es, glaube ich, schon 1300.
Echt?
Ja, immerhin? Weil es sind ja nicht nur, ist ja nicht nur eine Strecke, sondern es sind viele kleine Wege und die gehen oft auch zurück, wieder nach vorne.
Genau, jetzt
und
sehr kurvig.
Alles klar, alles klar. Darf man im Podcast googeln oder ist das...
Nee, lass mal, das lassen wir jetzt. es geht ja vor allem, damit wir jetzt auch hier, sag ich mal, versuchen, einem roten Faden zu folgen, darum, was ihr da getan habt und wie es vielleicht auch überhaupt dazu kam. Das heißt nochmal, ihr seid den TED gefahren. Die Frage, Ben, wo?
In Dänemark.
In Dänemark, alles klar. Und dann muss ja irgendwann mal diese Idee, sage ich jetzt mal, aufgekeimt sein. Irgendeiner von euch Verrückten muss ja gesagt haben, machen wir mal. Wer ist denn von euch der mit der meisten, ich sage jetzt mal, Offroad-Erfahrung?
Ach so.
Dann, also wahrscheinlich ich, weil ich damals Motocross gefahren bin eine Zeit lang und ein bisschen Enduro, aber also Amateur. So, ne? Ich konnte so mal hier ein paar Hügelchen springen und so. Hab mich da auch oft mal richtig doll auf die Nase gelegt, oft mal zweimal eine Gehirnerschütterung gehabt. Und dann habe ich gesagt, so ja, reicht.
Okay.
Lass ich mal sein.
Wie schaut's bei dir aus?
Ich gar nicht. Also, ja, wir haben beide uns mal ein Pitbike geholt, so ein kleines Teil, und sind in einer Kiesgrube hin und her gefahren und hatten auch mal die Möglichkeit, auf dem Feld ein bisschen zu gurken, aber ansonsten bin ich da kompletter Anfänger gewesen.
Also auch weit weg von dem, was ihr dann gemacht habt.
Ganz ja? Komplett weg, okay. Ja.
Ja, bei mir ist es so ein Mittelding aus den beiden, muss man sagen. Ich mag Offroad fahren, ich mache das immer mal auf dem Feld oder so, wenn es mit einem Bauer natürlich abgesprochen ist. Das Pitbike, was Jan eben angesprochen hat, damit fahren wir gerne mal so durch eine Kieskuhle oder sowas. Aber sonst, also Offroad-Erfahrung mit einem wirklich eigenen Motorrad haben wir gar nicht, und ich glaube, das hast du auch nicht, Ben, ne? Mit meinem eigenen Motorrad so.
Also außer die Motocross-Erfahrung, da hatte ich eine Crosser, aber sonst...
Ach, so Reise-Enduro-mäßig gar nicht.
Gar nichts.
Okay. Mit Gepäck hinten drauf, das haben wir alle noch nie gemacht.
Ja,
das
okay. Dann, wer hatte die Idee?
Ich glaube, du, oder ich weiß, es schon echt lange her, ne?
Ja, also wir wollten halt bei Louis ganz lange schon irgendein Projekt mal machen, irgendwie mal was anderes. Wir haben ja auf YouTube eine... Also wenn man über Social Media redet, redet man ja auch in Zielgruppen. Mhm. Ne? Und wir haben, der Motorradfahrer ist 45 plus, der Standard deutsche Motorradfahrer. So, und diese Zielgruppe haben wir halt auch auf YouTube. So, aber wo sind die ganzen jungen Leute? Wir sind ja ein recht junges Social Media Team und wir wollen auch junge Leute mit zu Louis holen. Die Jungen sind ja die nachkommen. So, ne? Und da haben wir gesagt, wir müssen neben den ganzen Erklärvideos, die wir mit Kai machen, die Produktvideos, die wir mit dir oder Dieter machen, wir müssen auch irgendwie mal was machen, um die jungen Leute ranzuholen. Und da war halt, ja, haben wir uns halt umgeguckt, was kann man machen irgendwie in dieser Richtung. Es muss irgendwas mit Entertainment sein, wo wir selber vielleicht auch leiden müssen. Es kann einfach nicht so dieser, wir sind eine Firma-Content sein. Es muss irgendwas sein, was Hand und Fuß hat im Sinne von authentisch sein, so, ne? Und ja, also wir haben die letzten Jahre immer mal wieder Seven vs. Wild verfolgt, für die es nicht kennen, so ein YouTube-Format, wo man
so eine, ich sag mal, ausgesetzt
ja, wird, genau, oder? Man wird ausgesetzt, muss in der ersten Staffel war es damals so, jeder hat 7 Gegenstände und damit musst du eine Woche in der Wildnis überleben. So, und irgendwie wollten wir mal sowas machen, ne? Und naja, am Ende des Tages ist das TED-Projekt, das Project Off-Track, daraus entstanden. Quasi Seven vs. Wild nur mit Motorrad und nicht so tödlich, wenn es schlecht läuft.
Gut, also wir können ja nochmal festhalten, das Projekt ist ja schon beendet. Und ihr sitzt alle drei hier. Ich habe eure Gliedmaßen vor uns durchgezählt, also die offensichtlichen, das ist auch noch alles dran. Ja. Und demnach scheint ja jetzt mal gesundheitsmäßig alles irgendwie gut abgelaufen zu sein.
Ein kleines Hüsterchen habe ich mitgebracht.
Ach, meine Güte.
Und die Vorbereitungsvideos, die waren nicht so ganz verletzungsfrei.
Da kommen wir jetzt gleich zu. Stimmt. Denn ja genau, ihr musstet ja irgendwie, wenn ihr jetzt absolut keine Enduro, Reise-Enduro und so weiter Offroad-Erfahrung habt, euch ja irgendwie vorbereiten. Bevor wir da gleich zu kommen, als die Idee dann gereift ist und ihr das alle abgesegnet habt, musstet ihr das auch zu Hause irgendwie so ein bisschen verkaufen und sagen, wir machen da jetzt was richtig, richtig Geiles? Jan?
Also, ja, meine Eltern sind ja sowieso nicht so angetan, dass ich überhaupt Motorrad fahre. Und dass ich dann auch noch Offroad fahre, beziehungsweise Enduro fahre, finden sie entsprechend noch beschissener. aber im Endeffekt haben sie mir einfach viel Glück, viel Spaß und dass ich auf jeden Fall heil nach Hause komme, gewünscht, und das ist bisher passiert. Also
sehr gut.
Ja, mein Dad hat mich zum Motorradfahren gebracht, der hat selber eine GS und die kommen nicht von hier, ich habe da mit ihm telefoniert, und er meinte nur so, du Arsch, dass du jetzt mein Traum leben darfst und dabei noch bezahlt wirst quasi. Also der fand das richtig geil.
Okay.
Also, und der hat gesagt, hab so viel Spaß, wie du nur kannst, nimm alles mit. Und also er fand's richtig geil.
Ja, also meine Eltern fanden es eigentlich auch sehr cool. Problem war, ich hatte ein paar Wochen vor dem ganzen Trip einen Hexenschuss und lag dann ein paar Tage flach, mit nachher nur noch Spritze im Rücken, hat geholfen.
Okay.
Also ganz unangenehm. Und da meinte mein Vater dann auch so, dass ich das mal lieber sein lassen soll. Irgendwie, also im Oktober hieß es ja schon, dass wir so maximal 8 Grad, wenn es gut wird, aber eher so Richtung um den Nullpunkt rum haben werden. Und bei den Temperaturen dann draußen schlafen, als Rückenkranker, was ich leider bin, fand er eine doofe Idee, habe ich auch verstanden, aber ich habe mir da weniger einen Kopf drum gemacht. Ich hatte mehr Bock, ehrlich gesagt.
Aber ist ja auch gut gegangen, ne?
Also ich hatte weniger Rückenschmerz als ihr beide, muss man sagen. Also komischerweise.
Ja, da kommen wir natürlich auch noch hin. Aber jetzt hast du es ja auch schon gesagt, im Oktober seid ihr das Ganze dann gefahren, beziehungsweise habt das Projekt in Angriff genommen. Wann ging denn organisatorisch das Ganze los in diesem Jahr? Dass ihr alles, was ihr benötigt habt, dann euch zurecht gesammelt habt?
Früh.
Ein Jahr vorher eigentlich schon, ne? Kann man sagen, also, dass wir so ein bisschen diese Idee hatten.
Wir haben das mit den Motorrädern tatsächlich schon auf der EICMA quasi so ein bisschen besprochen mit Suzuki.
Das war 2024.
Ja, im Dezember oder November, wann ist die immer?
Jetzt die Maschine rauskam oder nicht, also vorgestellt wurde.
Ja, genau.
Denn womit seid ihr gefahren, sagt's kurz?
Mit der Suzuki DRZ 4S. Die steht auch noch da, aber ja genau. Ja. Und da haben wir dann mit Suzuki gesprochen, haben so erstmal die Idee geäußert, fanden sie cool. Und dann hat man alles so in die Wege geleitet. Dann kommen natürlich auch Komplikationen dazu, wie es bei so einem Projekt immer ist. Und dann ging alles so seine Wege. Aber ein Jahr hat das bestimmt gedauert.
Ja, also man muss auch sagen, wir haben halt unglaublich viel hier aktuell zu tun. Deswegen ist das Projekt sehr in den Hintergrund gerückt, obwohl es das wichtigste Projekt ja für uns eigentlich war. Und wir alle wussten, je schlechter wir uns vorbereiten, desto schlechter wird es auch für uns. Ich würde auch sagen, die Vorbereitung war auch nicht gut. Also wir sind sehr unvorbereitet in das Ganze reingegangen. Aber irgendwie haben wir uns auch gesagt, wenn wir es zu doll planen, dann wird's auch nicht spannend. Also je mehr, weil wir haben immer gesagt, das ist jetzt für die Zuschauer, klingt das vielleicht doof, aber für uns ist es nun mal so, je mehr blöde Sachen uns passieren, desto lustiger ist es nachher in der finalen Serie.
Ja, also Oktober war nicht unsere Priorität, muss man sagen.
Das könnte ich mir denken,
ja. Eigentlich war Ende August, September angesagt, dass da auch das Wetter noch entsprechend mitspielt. Aber ja, wie Mali schon sagte, dadurch, dass es dann auch kälter wurde und so weiter, wurde es ja auch spannender. Also
ja. Habt ihr euch das dann bewusst rausgesucht oder ist es terminlich dann einfach
die Gurte? Immer weiter nach hinten gerutscht.
Okay. Ja. Es kam durch die Vorbereitungsvideos, die wir ja mit externen Partnern gemacht haben, SV Motech, Insta360, wer war noch da? Suzuki hatten wir, haben wir die Motorräder haben die vorgestellt? Ich überlege gerade, ich bin gerade völlig lost.
Nee, die schon vorher. Doch, die habe ich vorgestellt.
Du hast die vorgestellt.
Auf dem Presseevent,
ja. Ja, genau. Ja, doch, genau. Ja, ja. Also es kamen viele Sachen dazwischen, die das immer weiter nach hinten verzögert haben. Und man muss ja auch sagen, diese Motorräder sind ja neue Motorräder. Wir haben jetzt 3 Pressemotorräder bekommen. Die waren halt auch einfach vorher nicht verfügbar. Also wir haben sie quasi
auf den letzten Drücker
bekommen und dann ging es halt los. Also
okay, verstanden.
Ging mir eh nicht anders.
Aber das ist ja schon mal spannend. Also das heißt, ihr musstet ja das ganze Equipment euch sozusagen zusammensammeln. Jetzt haben wir die Bikes schon von Suzuki. Geiler Scheiß, dass ihr das hingekriegt habt und mit diesen neuen Fahrzeugen, die da auf den Markt gekommen sind. Richtig gut. Was war denn eben noch Equipment, was ihr benötigt habt? Also ihr habt ja schon angedeutet, draußen schlafen und sowas. Was hieß das?
Die Gepäckgeschichte war auf jeden Fall ein großes Thema. Wir müssen ja alles, was wir mitnehmen, irgendwie auch aufs Motorrad bekommen. Ja. Und das Problem ist, dass diese Maschine ja wirklich noch sehr neu war und noch gar nicht lange auf dem Markt. Entsprechend gab es auch gar nicht so viele Gepäcklösungen. Mit SV Motec haben wir uns dann darauf geeinigt, das Dryback-System auszuprobieren und hat sich am Ende des Tages ja auch bewiesen oder bewährt, dass es damit funktioniert.
Vielleicht noch ganz kurz dazu, weil viele geschrieben haben, dass es nicht das Richtige ist.
Ja, ja.
Mittlerweile hätten wir wahrscheinlich was anderes genommen.
Mittlerweile gibt es auch andere Sachen.
Gibt es auch andere Sachen, genau. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerade ausgemacht haben, haben wir dann diese Gepäcklösung gewählt. So, ne? Deswegen, weil viele geschrieben haben, hier...
Da hat auch SV Motec überhaupt keine Schuld. Das war unsere Idee, beziehungsweise mit unserer, ja, wie soll man sagen, dass wir uns dafür entschieden haben, einfach, ne, dass wir das System einfach nehmen und
also SW Modek hat uns sehr oft gesagt, dass das keine gute Lösung ist. Aber wir haben gesagt, ja, aber wir müssen das alles hier mitkriegen. Es gibt noch kein System für dieses Motorrad. Das ist ja auch keine Reise-Enduro. Das ist
halt ja eine leichte
Enduro. Die hat ja auch
wenig Platz,
gar keinen Platz gefühlt.
Ja.
Es ging einfach nicht anders. So, und das, also was auch viele kommentiert haben, gerade als in dem Video, wo wir dann packen, so ja, als wir euer Wasser gesehen haben, wie viel ihr mitnehmen wollt, waren wir raus oder da habe ich abgeschaltet, weil wir hatten halt jeder ein Sixpack, 1,5 Liter Flaschen mit.
Okay.
Weil unsere Hauptidee am Anfang war, es hat sich nachher alles anders rausgestellt, dass wir keine Möglichkeit auf dem Weg haben, wo wir Wasser auffüllen. Nicht, weil es das da nicht gibt, sondern weil wir es nicht wollten. Wir wollten gezielt nur tanken und das ist das Einzige, was wir machen, was mit der Außenwelt zu tun hat. Ansonsten wollen wir komplett an Tag 1 alles das mitnehmen, was wir über die Zeit verbrauchen. Und da wussten wir schon, wir werden nicht mit 6 Flaschen Wasser 5 Tage überleben können. So, weil wenn, also man sagt ja immer, hier 3 Liter Wasser musst du am Tag schon trinken. Dann haben wir das gesamte Essen darauf ausgerichtet, dass das mit Wasser zubereitet werden muss, weil wir so Mahlzeiten mit hatten, die du mit Wasser auffüllst, mit heißem Wasser und dann umrühren musst, so eine 5-Minuten-Terrine quasi. Es wäre halt, also das wäre schon nie gegangen. Deswegen haben wir auch gesagt, komm, wir versuchen es dann mit 1,5 Liter Flaschen, jeder 6 Stück und versuchen so weit, wie wir kommen. Und sonst müssen wir irgendwo halt einfach ranfahren im Notfall, wenn es nicht anders geht. Aber also das war der Grund, warum wir nicht jeder nur eine kleine Flasche mit hatten und dann haben wir auf dem Weg ständig aufgefüllt. Wir wollten es nicht.
Okay, wir wollten dieses Seven vs. Wild Feeling so ein bisschen, also ohne, wir haben auch kurz darüber nachgedacht, ob wir jetzt nur 7 Gegenstände mitnehmen oder so. Also ob wir wirklich so richtig an die Grenzen gehen, aber das wäre dann Chaos gewesen und zu viel.
Okay. Deswegen ja, man muss ja auch sagen, wir haben uns dadurch war das Feeling ja auch viel mehr so. An Tag 1 haben wir gesagt, jetzt müssen wir abwaschen. Ja, scheiße, was machen wir? Wir brauchen Wasser dafür. Ja. Und dann haben wir jeder mit dem Spuckschluck versucht, dieses Pesto-Zeug aus diesen Dingern
da rauszuziehen.
Das war so abartig, vor allem, weil die Nudeln waren auch eingebrannt. Das hat so nicht funktioniert. Aber hätten wir jetzt gesagt, ja, morgen holen wir neues Wasser, dann wäre das alles so Larifari gewesen. Dann wäre es wieder so viel Komfort. Und das wollten wir nicht. Okay. Wir wollten uns das gezielt schwer machen.
Ich find den Ansatz insofern gut, weil eine Frage hier auf meiner Liste ist, wie viele Experten wollten euch Tipps geben? Und die stelle ich gleich noch. Aber ich habe es ja gerade schon aus deinem Kommentar rausgehört, so nach dem Motto, ihr habt Wasserflaschen eingepackt, ich bin raus. Und denk mir, Leute, ihr habt ja eine Idee verfolgt und die habt ihr ja auch gerade tatsächlich zum Besten gegeben. Vielleicht braucht man manchmal Hintergrundinfos, bevor man sich zu so einem Kommentar hinreißen lässt. Aber am Ende, ich finde diese Idee, wie ihr sie verfolgt habt und dann eben auch zu sagen, das mag dem einen oder anderen nicht logisch erscheinen, aber für uns ist gerade geil und es ist ja nicht so, dass man die bis auf Biegen und Brechen, dass ihr dann, was weiß ich, Benzin saufen müsst oder sonst irgendwas, weil ihr gar nicht mehr könnt. Ihr hättet ja jederzeit die Möglichkeit gehabt, an irgendeinem Supermarkt zu halten. Na, ihr könnt es ja jederzeit aufgeben. Aber welche Experten gab es denn, die vielleicht gesagt haben, Leute, ihr müsst unbedingt Folgendes, ihr müsst unbedingt dieses tun. Gab es da jemanden? Also ich habe mich dezent rausgehalten, das weiß ich noch.
Also wir hatten mal am Anfang, das ist jetzt auch schon sehr lange her, hatten wir mal die Joanita hier und da ist einer dabei gewesen, der ist in TED Dänemark gefahren, ne?
Ja.
Und der hat uns quasi so ein bisschen auch Tipps gegeben, was man machen kann, was man bleiben lassen sollte. Die habe ich tatsächlich jetzt alle gerade vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, was hat er uns alles, das ist schon Ewigkeiten her.
Ja, also er war der Hauptgrund quasi, dass wir überhaupt in TED Dänemark gefahren sind, weil er sagt, also wir dachten halt, TED Dänemark wird so sein wie in Deutschland, so ein paar Schotterwege und sonst also keine Herausforderung. Und er sagte, nee, wenn das da regnet, dann steht man da auch manchmal knietief im Matsch. Da kann man auch mal, also das kann auch anstrengend werden. Deswegen waren wir auch wieder umso froher, dass es später im Jahr wurde, weil da wussten wir, ja, das Wetter wird beschissener, ne? Also er von der Joanita war auf jeden Fall der Hauptgrund, warum wir uns doch für den TED Dänemark entschieden haben.
Stimmt, ja. Ne? Ja. Und ging ja wahrscheinlich aber auch um die Anreise, oder? Dass der Weg nicht der weiteste
richtig, ist. Richtig, klar. Also wir konnten auf Achse zum TED-Startpunkt, sage ich mal, hinfahren und mussten nicht noch irgendwie mit einem Transporter oder keine Ahnung. Also wir wollten ja nicht die Fahrt von Hamburg bis nach Dänemark oder bis zum Startpunkt auch noch irgendwie filmen, weil das ist nur Autobahn gewesen, das ist jetzt nicht so spannend. Ne?
Man muss auch dazu sagen, was immer viele vergessen, also wenn die vor das quasi sehen, wir sind ja alle, haben ja noch einen richtigen Beruf. Und wenn wir dann 5 Tage halt weg sind, dann können wir 5 Tage unserem Beruf nicht nachgehen. So ich zum Beispiel Social Media und so und die Jungs halt auch alles andere wie schneiden. Und dann bleibt das halt alles auf der Strecke und deswegen können wir jetzt nicht direkt am Anfang sagen, ja, wir machen einen Trip jetzt 4 Wochen lang.
Ja, klar.
Dann geht ja nicht.
Da spielt ja auch keiner mit. Und ihr habt das von uns so fast so ein bisschen abgetan, was ihr hier so tut. Ich weiß, dass es deutlich, deutlich mehr ist und in welchen Vorbereitungen ihr jetzt wieder steckt und ich betone das ja sehr, sehr häufig mit Kai auch hier oder mit Dieter, dass das ja alles bei uns nebenbei hier stattfindet mit dem Podcast. Ich weiß aber auch, was es euch am Ende für eine Arbeit macht, den noch zu schneiden, wobei das ja selten, doch schneiden müsst ihr ihn. Wir haben ja immer das Glück, dass wir wenigstens einen One-Taker aufnehmen, dass ihr den aber auch hochladet und so weiter. Alles, was dazugehört, das will ich mal gar nicht ausmalen. Und dann macht ihr sowas eben noch. Ihr konntet ja auch nicht konzentriert, also in Anführungszeichen wahrscheinlich konzentriert fahren. Ihr musstet ja auch immer irgendwie euch gegenseitig filmen und das dann auch noch verarbeiten, oder?
Das kam ja auch dazu, dass wir auch gesagt haben, wir wollen halt nicht das mit dem Kamerateam machen oder so, sondern wir haben uns von Insta360 ausstatten lassen. Jeder hatte eine Helmkamera vorne am Kinn, okay, wo auch das Mikrofon mit verbunden war. Wir hatten jeder eine 360-Grad-Kamera, um irgendwie den Rundumblick zu haben. Und wir hatten auch jeder eine Handkamera, dass wenn wir absteigen, weil wir irgendwas zeigen wollen, dass man dann rumwedeln kann mit der anderen Kamera. Ja, auf jeden Fall. Es war, auch wenn es für viele vielleicht wie ein Urlaubstrip aussieht, ja, es war natürlich trotzdem anstrengend und du hast halt immer im Kopf, wir müssen geilen Scheiß filmen. Ne? Ja. So, also man hat fast schon gehofft, dass hinter der nächsten Ecke irgendwas Wildes passiert, damit man irgendwie noch coolere Aufnahmen hat. Aber das ist halt immer das Ding, Social Media, da will man immer größer, weiter, besser. Ja, ja. Das ist halt leider so. Sonst wird es halt nicht angeguckt. Ne?
Also ich wüsste, mir würde das mit diesen, es ist euer Metier und das ist eure Arbeit, mir würde das mit den Kameras wahnsinnig auf den Sack gehen.
Es geht auch wahnsinnig auf den Sack. Also das macht einfach gar keinen Spaß. Manchmal möchte man einfach nur den Moment genießen und jetzt nicht die Kamera drauf halten. Ja, ja. Auf gar keinen Fall, aber das ist, wir wurden, also ne, das war ja Arbeitszeit. Das war kein Urlaub. So, wir wollten ein geiles Video produzieren. Das war der Grund.
Ja.
So.
Und nicht, aber wir wollten es war, dass wir das überhaupt machen konnten, ist natürlich schon mega, ja, geil. Mega, also wer kann das behaupten, dass er während seiner Arbeitszeit eine Motorradtour fahren darf?
Ne? Wie habt ihr das denn überhaupt durchgebracht?
Ne? Also wir haben so ungefähr Zahlen genannt, die wir erwarten, und wir haben natürlich das alles mal mit Kosten aufgestellt, und wir haben ja auch, dass die Serie ist ja auch in dem Sinne gesponsert mit den Partnern. Also wir haben da halt viel mit denen zusammengearbeitet. Ja, und die Zahlen haben anscheinend die Geschäftsführung überzeugt. So.
Und wir haben halt in der Zeit 4 Videos auf jeden Fall produziert, ne?
Ja, also das ganze TED-Projekt an sich, das ganze Project Off Track mit den Vorbereitungsvideos, ist ja wahnsinnig viel Content, der dabei entstanden ist. Und wenn man überlegt, dass wir jetzt für die Hauptserie dafür nur 4,5 Tage weg waren, ist das nicht das Beste, aber es ist schon okay. Ist was.
Man muss ja auch mal irgendwann anfangen mit irgendwas. Ja, genau, ne? Vor allem, wenn so ein Projekt zum allerersten Mal in dieser Firma so stattfindet.
Wir wollten ja auch mal was Neues ausprobieren. Deswegen haben wir das ja überhaupt in erster Linie gemacht. Ne?
Ja,
sehr geil. Weiterentwickeln. So, ne? Genau. Weil, ich weiß nicht, also viele da draußen sind es vielleicht nicht in dem Thema, aber bei den ganzen Influencern, alles, was so auf YouTube stattfindet, ist mittlerweile so, dass extrem viele Leute so Events veranstalten. Also große Events, wo alle zusammenkommen. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass man halt wirklich nur noch irgendwie die einzelnen Videos macht, sondern oft so richtig große Events. Und das war auch so ein Grund, warum wir das halt machen wollten. Wir wollen uns auch weiterentwickeln, ne? Wie sich YouTube stetig weiterentwickelt.
Ja, das sind inzwischen auf YouTube halt große Produktionen von den Influencern, die an Fernsehproduktionen, die man früher kennt, rankommen. Ja. Und dass man eine Serie mit mehreren Teilen produziert, so Netflix-Charakter, das ist ja, ist immer mehr so, dass sowas Influencer auf YouTube machen. Und wir wollten halt auch einfach mal so eine Serie machen, wo man sich einfach nach der Folge abends schon auf die nächste Woche, wenn die sehr nächste Folge wieder rauskommt, freut. Ne?
Also ich hab mir sehr bewusst noch gar nichts davon angesehen. Ich habe so ein paar Posts von euch natürlich hier und da gelesen, und ich wusste ja, dass dieser Podcast hier stattfindet, weil ich mir gesagt habe, ich will das von euch hier nochmal hören und dann genau das verfolgen, was du gerade sagst. Dann werde ich mir die erste Folge reinziehen. Mhm. Doch dieses erste Interview mit euch habe ich schon gesehen, wo ihr euch vorgestellt habt.
Ja.
Das habe ich mir angeguckt, und dann dachte ich so, dann passiert das hier und dann werde ich anfangen. Und das wird heute Abend tatsächlich sein. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, weil es geht ja los mit Vorbereitungsvideos. Ne? Habt ihr ja schon gesagt. Genau.
Ja.
Das heißt, ihr habt ein Enduro-Training gemacht, Jan?
Oder? Genau, bei Motorrad am Nürburgring, also direkt an der Nürburgring-Rennstrecke.
Waren das die Jungs, die schon mal hier waren?
Genau.
Ah, okay.
Hatten wir auch schon im Podcast, genau.
Ja, ja, genau.
Da hatten wir die große Ehre, mit dem Andreas zusammen das Training da machen zu können. Und da dachte ich schon auf jeden Fall, das wird eine ganz anspruchsvolle Nummer. Also die Reise wird auf jeden Fall für mich nicht so leicht sein. Ich weiß gar nicht, wer sich das noch nicht angeguckt hat. Ich habe mich, glaube ich, habe ich mich viermal oder dreimal
hingelegt?
Dreimal hingelegt.
Dreimal reingeschnitten.
Ja. Ja, und dachte echt, nee, kein Bock mehr. Das
war richtig actionreich. Also das Enduro-Training war echt.
Aber das Enduro-Training war auch härter als
viel
der
härter.
Trip.
Ja?
Viel härter.
Ja. Aber seid ihr da mit den eigenen, also mit den Maschinen gefahren oder noch mit anderen?
Nee, sind mit den Suzukis direkt auch.
Aber ohne Gepäck.
Ja, okay. Leider. Das wäre natürlich cool gewesen. Also viele haben ja gesagt, das Gepäck ist viel zu hoch. Also weil wir ja diesen Packsack 60 Liter hinten drauf längs in Fahrtrichtung haben wir den hinten raufgeschnallt und darauf mit dem Netz noch alles andere, Schlafsack, Tarp, Klappspaten fürs große Geschäft und so weiter und so fort. Das haben wir halt alles noch hochgestapelt. Also man hatte eine geile Rückenlehne, aber natürlich war der Schwerpunkt unglaublich schlecht und das ist eine Sache, die wir auch gemerkt haben, die uns viele auch jetzt gesagt haben, so, das war total blöd, wie wir es gemacht haben. Aber wie gesagt, es ging in dem Moment noch nicht anders. Wir hätten natürlich weniger mitnehmen können, aber das ging halt auch nicht.
Wir haben halt vieles gelernt, was wir gar nicht anwenden konnten. Also allein das im Stehfahren, das ist ja, halt so eine Sache.
Ja.
Wir haben uns so verbaut auf dem Motorrad durch dieses Gepäck. Das war halt, erstmal hatten wir kaum Platz noch mehr auf der Sitzbank, weil wir richtig nah dran gerückt wurden. Das sah auch völlig bescheuert aus. Und als wir die Reise schon angetreten haben, ne, dachten wir so, Kacke, was haben wir getan? Weil wir wirklich, so sind wir dann auf die Autobahn.
Ja,
aber irgendwie war es auch cool.
Ja, es war das Thema unvorbereitet. So, wir haben die hier oben gepackt und sind nicht einmal Probe gefahren.
Nö. Okay.
Wir sind dann eigentlich losgefahren. So.
Das Beste ist, wir sind ja hier im dritten Stock im Filmstudio und wir haben sie vollgepackt hier fürs Video und sie dann vollgepackt mit dem Kran da draußen an der Wand, an der Fassade, die 3 Etagen runtergefahren. Das war auch ein Bild für die Götter. Muss man eigentlich mal ein Bild einblenden.
Ja, das könnt ihr gerne machen. Und überhaupt mal, ich hoffe ja mal, dass wir durch diesen Podcast auch den Leuten da draußen ein bisschen Spaß machen, die Videos jetzt im Nachgang noch anzugucken. Dass man ja auch eine Vorstellung hat, wie war denn eure Gepäcklösung und so. Jetzt hast du gesagt, 60 Liter da hinten drauf. Und ich glaube, einen Tankrucksack hattet ihr auch noch. Ne?
Ja.
Was habt ihr denn verdammt nochmal alles dabei gehabt, um 60 Liter zu füllen? Und nochmal, wie viele Tage wart ihr unterwegs? 4?
Geplant waren 5, wir waren ein bisschen schneller und haben 4, also 3 Nächte waren wir weg, ja.
Okay, also was habt ihr dabei gehabt für 4 Nächte?
Man muss halt schon sagen, ich glaube, das Wasser allein hat schon ein Drittel, wenn nicht sogar noch mehr, von dem ganzen Dryback eingenommen.
Ja.
Und war auch das Schwerste, was wir dann da drin hatten.
Ja.
Es sind dann ja gerechnet 9 Kilo ungefähr, ne? Glaube ich gewesen.
Ja. Wir hatten ja auch alles Essen mit.
Das Essen?
Ja, komplett Essen mit, so fertig Essen, aber das ist war auch viel zu viel, so viel noch wieder mitgebracht. Also das war, also dann noch ein bisschen Klamotten. Das
Klamotten
ging
war
aber
gar nicht so viel, ne? Nee,
also das ging.
Vielleicht war es auch zu viel für das, was man braucht, aber...
Ja, wir hatten halt alles 3-mal mit, muss man sagen. Ne? Also das war eine Sache, das haben auch wieder viele kommentiert, verstehe ich auch. Aber wir haben gesagt, wir wollen jeder alles einmal mit haben. Also wir hatten jeder einen Kochtopf mit, wir hatten jeder einen Gaskocher mit, wir hatten jeder unser Essen mit, jeder hatte seinen Sixpack Getränke mit. So, wenn irgendwas passiert aus irgendwelchen Gründen, jemand fliegt mit dem Gepäck weg oder was auch immer. Also wir wollen für alles gewappnet sein, jeder soll sich um seinen eigenen Scheiß, sage ich mal, kümmern. Somit hatten wir, also die Packsäcke waren ordentlich voll, auf jeden Fall.
Und ein Tarp. Und jeder hat einen Tarp mit, jeder hat
Klappstuhl,
die Isomatte mit.
Schlafsack, das Moskitonetz.
Den Klapptisch mit.
Also wir hatten so eine Hängematte, die wir quasi, die normalerweise, wie eine Hängematte halt kennt, zwischen 2 Bäumen aufspannen. Aber wir haben die halt als Moskitonetz benutzt, was ohne Witz, also wenn es, das war eine 10 von 10, was wir das mitgenommen haben, weil die Mücken waren ein großer Grund, warum die Reise teilweise nicht so angenehm war.
Ja, du musst noch erklären, also dass diese Hängematte hat ein integriertes Mückennetz.
Genau.
Das ist wie so ein, ne, also du spannst sie zwischen 2 Bäume und dann hast du das Mückennetz da dran vernäht und das spannst du dann über dir, sodass dass du es nicht im Gesicht liegen hast, über dir noch lang. Und wir haben das halt einfach, also wir haben so eine Koje gebaut und das Dach war immer das Mückennetz, sage ich mal. Ja, und wie du schon sagst, also die Mücken waren, die waren auf jeden Fall das komplett Schlimmste und Nervigste auf dem ganzen Trip. Würde ich sagen, oder?
Und vor allem waren die nicht so wie normale Mücken. Ich meine, Mückenstiche waren so fett, dass ich die danach. Ja, bis vor einer Woche oder so hatte ich noch einen roten Punkt. Und die Reise ist jetzt wie lange her? 6 Wochen? 7 Wochen?
Ja.
So, okay. Also ich glaube, ohne Mückennetz hätten wir die Nacht, da hätten wir ausgesehen wie, weiß ich nicht was.
Apropos die Nacht, wie war es denn?
Kalt. Punkt. Ja, nee, man muss ja sagen, wir hatten das große Glück, dass wir uns darauf einigen konnten, ab der 2. Nacht uns Shelter zu suchen. Die 1. Nacht hatten wir dann wirklich die Lösung mit dem Tarp gemacht, so wie wir es eigentlich vorhatten. Und es war einfach unfassbar ätzend, muss man sagen. Also wir lagen alle sehr flach auf dem Boden, weil das auch sehr tief gespannt war bei uns. Hätten wir vielleicht auch anders machen können, aber wir wollten natürlich auch das ganze Gepäck darunter irgendwie bekommen, damit da nichts nass wird, weil in der 1. Nacht hat es auch entsprechend auch geregnet.
Die ganze Zeit gefieselt, ja.
Ja, die ganze Zeit. Und das Tarp war klamm und nass und die, sobald du halt dagegen kommst, bist du halt auch nass.
Ja, klar.
Und ne, du ziehst dich aus, um es dir auch gemütlich zu machen an einem Schlafsack. Aber du konntest dich nicht mal drehen. Also meins war so flach gespannt, dass ich mich nicht auf die Seite drehen konnte, weil ich sofort mit der Schulter gegengekommen wäre.
Ja, aber man muss auch sagen, jeder, der Dänemark kennt, der weiß, dass Dänemark eigentlich immer windig ist. Ne? Und deswegen haben wir auch gesagt, ja, wenn das jetzt heute Nacht richtig windig wird und wir spannen unsere Tarp so, dass man drunter und stehen so kann,
dann fliegt das ja auch alles weg.
Deswegen haben wir gesagt, so tief spannen wie möglich, sodass wir uns gerade drunter bewegen können und dann einfach hoffen, dass es nicht so windet, aber das war, also es war zu tief.
Nochmal zu diesem Tarp, ihr musstet das benutzen, weil Zelten ist in Dänemark nicht erlaubt, richtig?
Genau. Also,
okay.
Ja, das war die einzige Lösung, die wir da halt gefunden hatten.
Also, es sei denn, Wildcampen ist nicht erlaubt. Ne? Genau. Also Campingplatz wäre wieder gegangen,
aber
das wollten wir ja wie gesagt nicht. Ne?
Genau, dann hast du von diesem Shelter ja gerade gesprochen, das war dann eure Notlösung.
Ja, eigentlich hatten wir das ja nur ansteuern wollen, weil wir Mittag irgendwie vernünftig essen wollten und der ganze Tag über Regen angesagt war. Und also wir hatten den Vorabend geguckt, so wie es aussieht und es waren glaube ich 10 Stunden Regen, wovon am Ende des Tages halt kaum Regen irgendwie.
Es war den ganzen Tag neblig und nieselig, aber nicht so,
dass
man denkt, man ist durchgehend klitschnass.
Wir wollten halt einen Tarp ansteuern. Ein
Shelter.
ein Shelter ansteuern, wo entsprechend dann irgendwie, wir normal mal Mittagessen, wo es dann trocken ist und so weiter.
Das ist
dann
so eine Unterkunft.
Das wäre einfach eine Unterkunft.
Ja, okay.
Und dann haben wir da was angesteuert und dachten, geil, das ist ja wie Luxus.
Das ist so eine Hütte, ne? Also keine Unterkunft, so eine Hütte.
Ja. Erklär mal, wie das aussieht.
Also man muss noch dazu sagen, einmal für uns, ich glaube, also für mich auf jeden Fall, aber für uns alle war das, glaube ich, so von einem Ein-Sterne-Hotel zu einem 5-Sterne-Hotel. Mhm. Weil man glaubt es nicht, wie wichtig es ist, dass man einfach ein Dach über dem Kopf hat. Wenn man Sachen aufbaut, wenn man irgendwie Essen macht, ein Dach über dem Kopf, wenn es dann so nieselt, ist so wichtig, weil Nässe zerstört alles. Und das war einfach die erste Nacht, um das ganz kurz nochmal zu sagen, ist mir auch mein Tarp aufs Gesicht gefallen. Ich war komplett nass, also die erste Nacht war grausam. Und die zweite Nacht war wundervoll, weil einfach diese Hütte, also das waren halt, das waren drei, waren zwei Hütten, ne?
Drei und eine davon war...
Genau, drei Hütten und eine davon war quasi eine, wo man essen konnte. Es war wirklich Premium mit Feuerholz und so, da war eine Feuerstelle, wir haben abends Feuer gemacht. Also es war richtig, richtig geil.
Wo man essen konnte. Klingt so, als wäre da so ein Buffet aufgebaut.
Nee,
da war einfach ein Tisch drin. Genau,
da war ein Tisch drin. Aber da sieht man mal mit, wie wenig man dann zufrieden sein kann. Ne?
Auf jeden Fall.
Was geil ist.
Und was ein bisschen, was lustig war, die beiden Jungs haben zusammen in einer Hütte gepennt und ich habe alleine gepennt und dann kam irgendwann so ein Typ. Das hat man auch nicht in der Serie gesehen, weil da hatten wir die Kameras gar nicht im Laufen. Und der hat dann halt reingeguckt bei mir und hat überlegt, ob er dann sich noch zu mir legt. Also ich bin im Endeffekt, hätte er machen können, auf jeden Fall, klar, es ist, jeder kann da pinnen, wie er will.
Nee,
klar.
Kostenlos, das muss man nochmal sagen.
Genau, ist kostenlos.
Komplett kostenfrei.
Da kann man eine Spende da lassen, da ist so eine Spendenbox. Haben wir auch was da gelassen. Und aber ich war sehr froh, dass er dann gesagt hat, so, nee, alles gut, ich lasse dir hier den Platz und ich komme dann die Tage nochmal wieder. Der hat das nämlich, der wohnte da in der Nähe und hat einfach nur manchmal, um zu entspannen, fährt er zu diesen Hütten und schläft da.
Mit dem Auto oder auch mit dem Motorrad?
Mit dem Auto.
Mit dem Auto.
Der war mit dem Auto, ja.
Okay.
Und das war schon, ich könnte mir das auch vorstellen. Also diese Hütten sind wirklich geil.
Cool.
Kann man sich halt so vorstellen wie so eine Bushaltestelle, ne? Also so ein Bushäuschen, was halt auf einer Seite offen ist und dann ist man so ein bisschen, man liegt halt erhöht auf Holzboden und dann passen da so 5 Schlafsäcke eng nebeneinander. Das ist halt so für Wanderer und
Radfahrer
und so, ne? Ja. Genau.
Sehr geil. Das hört sich gut an. Okay, also da habt ihr schon entsprechendes Abenteuer dann gehabt.
Du hast gesagt, das Wichtigste, was noch nicht gesagt war, ist ja auch, dass es einfach extrem kalt war. Ne? Also deswegen war auch die Tarplösung dann auch irgendwann nicht mehr feierlich, weil so hatten wir wirklich den Windschutz und dadurch, dass wir auch zu zweit, glaube ich, in einem drin waren, wo es sowieso noch ein bisschen wärmer.
Gekuschelt haben wir.
Ne, gekuschelt haben wir jetzt nicht.
Das ist eine Extrasendung.
Das ist dann rausgeschnitten worden.
Ja.
Nee, aber was hatten wir für Temperaturen? Wir hatten ja teilweise bis zum 2 Grad oder 3 Grad.
1 Grad. Also wir hatten 0 Grad mal nachts. So, aber als wir, also immer wenn wir wach waren, also das Mindeste war den einen Tag 1 Grad. Das war aber auch der letzte Tag. Ja, also wir hatten einen Schlafsack, der bis 0 Grad Komforttemperatur hat. Aber Komfort war dann nicht mehr. Also bei 1 Grad war, also das war...
Die Gesichter waren einfach eiskalt.
Ja,
alles andere ging so. So finde ja, ich. So, war relativ warm, aber
ja, das Gesicht, ist so ein kleiner Windhauch irgendwie so reingekommen. Du darfst
ja nicht bewegen.
Nee, ja, genau, richtig. Du darfst ihn nicht bewegen.
Faden verloren, egal, ich quatsch irgendwie weiter. Wie viel Strecke habt ihr denn am Tag dann so gemacht?
Ja, das klingt ganz wenig, muss man sagen. Also wir haben geplant 50 Kilometer pro Tag. Das klingt ja erstmal so, ja, in 20 Minuten seid ihr immer durch und dann den Rest des Tages liegt ihr nur noch rum. So, aber wir wussten ja, dass man Offroad viel mehr langsam fährt und dass, wenn die Passagen schwerer werden, dass man dann für alles eh viel mehr Zeit braucht. Man muss ja auch mal seine Pausen machen und so. Man ist ja auch, also wir kennen es halt vom Enduro-Training, du fährst eine halbe Stunde und bist so im Arsch und bist vielleicht 5 Kilometer gefahren, bist so kaputt, dass du erstmal eine Stunde wieder Pause machen musstest, weil das einfach körperlich so anstrengend ist. Klar, so ein Gelände hatten wir jetzt nicht, aber wir haben uns gesagt, wir planen 50 Kilometer pro Tag, also insgesamt 250 Kilometer TED, Offroad-Strecke. Und sind hoffentlich damit dann ganz gut aufgestellt. Aber wir wussten ja auch nicht, ist das jetzt, wie ist der Weg da? Wir wussten nur, ja, es ist viel Schotter, es kann matschig werden, wenn es regnet, so. Also wir wussten halt nichts. Und am Ende des Tages muss man sagen, wir hatten einen Tag, wo richtig geiles Wetter war. Das war der
zweite Tag.
Zweite Tag?
Ja.
Der dritte Tag.
Der dritte Tag.
Wo wir nach Mandö gefahren sind. Wir sind auf die Insel Mandö gefahren, wo man nur drauf fahren kann. Das ist, es gibt eine Zufahrtsstraße, die ist nur bei Ebbe befahrbar. Mhm. Bei Flut ist die komplett unter Wasser. Da sind wir am dritten Tag hingefahren, da war so geiles Wetter und das hat uns so gute Stimmung gegeben. Den Vorabend davor haben wir noch schön Lagerfeuer irgendwie anbekommen. Das war auch richtig, also wir hatten einfach richtig gute Laune und sind wir, glaube ich, 3-4 Stunden sind wir einfach nur gefetzt und auch wirklich gefetzt. Also da hatten wir richtig Hummeln im Arsch, muss man so wirklich sagen. Dementsprechend sind wir auch einen Tag zu früh nach Hause gekommen, weil wir einfach an dem Tag die Zeit völlig vergessen haben und viel zu viel gefahren sind als geplant.
Okay.
Also aber sonst, so grob haben wir gesagt, 50 Kilometer am Tag versuchen wir mal und dann gucken wir, ob wir viel zu schnell sind oder viel zu langsam.
Und wir müssen dann ja auch immer im Kopf berechnen, es wird relativ schnell dunkel zu der Jahreszeit. Das Lager muss aufgebaut werden. Also ursprünglich hieß es ja auch, wir tapieren. Ne, wie nennt sich das
nochmal? Bivakieren.
Bivakieren. Bivakieren jeden Tag. Also spannen unser Tarp und müssen ja auch den geeigneten Platz dann dafür finden. Dafür wollten wir uns halt auch Zeit nehmen. Entsprechend waren es halt 50 Kilometer, die wir uns dann rausgesucht hatten. Ja.
Ja. Oft muss man sagen, waren wir auch viel zu früh. Wir waren so um 18, 19 Uhr im Bett.
Ja, aber es war auch einfach stockdunkel und dann kannst du eh nichts mehr machen. So,
weißt du? Das stimmt. Stockdunkel, arschkalt und überall Mücken. Also ja, da wollte man auch unter sein Mückennetz. Ne?
Erstaunlich, dass bei der Temperatur dann dieses Viehzeug noch unterwegs
ist. Ja, Wahnsinn. Richtig. Voll Lotte.
Okay. Ja gut, die erste Nacht haben wir auch uns selbst ein Bein gestellt. Wir haben in einem Moor geschlafen und da, da waren so viele Mücken. Ja, aber wir können halt kein Dänisch, dass das Moor bedeutet.
Okay, und habt ihr dann die weiteren Nächte auch wieder in so einem Shelter dann verbracht? Habt ihr wieder eins gefunden?
Ja. Drei Shelter hatten wir insgesamt. Nee, zwei Shelter.
Zwei. Hatten wir angesteuert, das hätte allerdings Geld gekostet. Und wir hatten gesagt, wenn wir das schon machen, dann muss es kostenfrei sein, weil wir wollten diesen, ich sag mal, Hotelcharakter dann irgendwie nicht.
Ja, das hättest du online buchen müssen und das ist dann schon, dann kannst du auch fast ins Hotel gehen. Also haben wir so in dem Moment gedacht, wir wollten da hinfahren, ankommen, hoffen, dass da keine wilden Tiere drin sitzen irgendwie.
Oder andere Menschen,
ja. Genau, sag ich ja wilde Tiere, nein, Spaß. Deswegen sind wir weitergefahren.
Wir hätten ja auch viel weniger genommen, wenn das jetzt nur eine Hütte gewesen wäre, wo wir alle drei nebeneinander geschlafen hätten, ohne alles, nur so eine Hütte, die da steht, hätten wir auch genommen.
Ja,
so.
Hauptsache draußen halt.
Hauptsache Dach im Kopf.
Ja. Okay. Wie oft habt ihr getankt?
Boah, die Susi hat einen echt kleinen Tank, ist uns aufgefallen.
4-5 Mal, glaube ich.
Ja, allein durch die Autobahnfahrt einmal mindestens. Da haben wir schon
zweimal auf der Autobahn getankt, dann noch einmal mittendrin und dann noch kurz bevor der TED begonnen hat. Also da hatten wir schon dreimal getankt und dann auf der TED-Reise selbst. Wie gesagt, es waren ja nur 250 Kilometer nachher unterm Strich, haben wir dann, glaube ich, zweimal an der Tankstelle anfahren müssen, ne? Und dann halt auf dem Rückweg wieder öfter.
Ja. Aber den Rückweg habt ihr dann einigermaßen schnurstracks gemacht, oder?
Autobahn, Vollgas.
Ja, okay. Also es ging nur um das Hin und das einmal gefahren zu sein.
Fertig. Also man muss sagen, es war eh alles nass. Also dadurch, dass wir nun mal auch, wir hatten einen Tag gutes Wetter, aber das war jetzt auch, da sind wir halt am Strand lang gefahren und Strand bedeutet nass und wir wollten natürlich auch für die Aufnahmen wieder durch so ein paar Pfützen fahren und so. Das Wasser ist immer oben in die Schuhe reingelaufen. Ja. Wir hatten Crossstiefel an, ne? Das heißt Stiefel über Hose und nicht andersrum. Und dann lief natürlich alles oben rein. Und eigentlich war alles nass. Bei mir ist am letzten Tag auch oder am vorletzten Tag noch in meinem wasserdichten Packsack, eine von den 1,5 Liter Flaschen ausgelaufen. Das heißt, alle meine Klamotten waren nass, Unterwäsche und so, alles war nass.
Was sollst du sagen, bei dir war sowieso immer alles nass.
Bei mir war immer alles nass. Also ich habe irgendwie ja, ich habe keinen Glücksgriff dieses Mal gehabt mit meinem Equipment, muss ich sagen.
Zu dem Equipment komme ich gleich nochmal. Gab es irgendwelche technischen Pannen bei den Motorrädern oder seid ihr da?
Da war alles top, ne? Also ich glaube, nee, wir hatten nichts.
Gar nichts. Überhaupt gar nichts, nee.
Ja, nur bei dem Enduro-Training.
Ach so, glaub's ja da. Stimmt. Beim Enduro-Training, da habe ich mir den Kupplungshebel verbogen, aber den haben wir dann hier wieder zurückgebogen.
Wieder gerade gebogen, ja. Nee, stimmt. Nee, gar nichts. Also
sonst war das super.
Generell das Motorrad für das, was wir da gemacht haben, außer jetzt vom Gepäck her, so, aber für die Strecke unglaublich geil. Die hat ja irgendwie 38 PS, glaube ich, ne?
Oder? Ja.
Das weißt du besser.
38, ja.
Also perfekt. Für das cool. Auch, die ist so leicht und leichtfüßig, das war richtig gut.
Alles klar. Oder es gab auch keine Unfälle auf dem Tet dann oder sowas.
Gar nichts.
Weil du gesagt hast, bei dem Training bist du noch gestürzt. Und
beim Training bin ich gestürzt. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen geprägt und deswegen bin ich auch vorsichtiger die Tour rübergefahren und habe die manchen hier, Ben und Mali, auch ab und an dann einfach vorfahren lassen, weil ich die Geschwindigkeiten dann nicht einhalten wollte. Ich auch ängstlicher unterwegs war als die anderen beiden und dann.
Auch vollkommen richtig. Also du solltest dich auch nicht verleiten lassen. Das war so, weil wir halt Bock hatten und dann war auch gut, dass Jan dann quasi ein bisschen.
Wir sind halt auch wesentlich risikobereiter, wir beide. 100%. Aber man muss auch sagen, also Ben und ich haben, also ich glaube, man kann nicht an zwei Fingern abzählen, wie oft wir fast gelegen hätten, oder? Ja, es war schon so oft so, dass also wir haben, das sieht man auch in den Videos, wir haben ja sowas alles nicht rausgeschnitten.
Man sieht es halt eben leider nicht.
Ja, man hört es. Man hört es und wir sagen es.
Weil wir halt immer so kreischen. Also was heißt kreischen? Also wir haben schon laut gelacht und haben immer, wir haben immer so laut gerufen. Außer Jan war immer ganz still, weil sich konzentriert hat. Genau. Aber man sieht es leider im Video nicht, aber wenn es im Video nur so aussieht, dass es nur der Lenker ganz kurz so ein bisschen ausschlägt, das ist in echt so, dass man wirklich gerade war kurz vor knapp.
Ja. Weil da Schotter war oder sonst irgendwas? Oder?
Wiesen waren das Schlimmste eigentlich.
Wiesen, weil die so also rutschig waren. Nasse Rasenwege und dann Spuren da drin. Ja. Und wenn du dann aus der Spurrinne raus willst oder du willst nicht in sie rein, durch die Kurve rutschst du über rein, wenn du da den Grip verlierst, das war so oft so unangenehm. Und denn auch noch unser Gepäck, wahrscheinlich vorne so 2 Kilo Anpressdruck, hinten so 100
oder noch mehr. Und Mandö, also da Richtung Mandö ist so ein Kieselweg, kann man sagen.
Ja.
Und der, man hat wirklich die
ganze Zeit. Du schwimmst dann Gefühl, so, ne?
Ja, genau. Als würdest du nur schwimmen, das Motorrad fährt gar nicht mehr. Und was wir gemerkt haben, ist aber, dass das jetzt nur natürlich fiktional, dass wir, je schneller man fährt, desto besser wurde es.
Ist auch.
Haben wir bei anderen gesehen.
So, haben wir bei anderen gesehen, haben wir natürlich nicht selber gemacht.
Alles klar. Ich finde das aber geil. Ich finde, wenn man sowas macht und ihr seid eine geile Truppe so oder so schon und ihr versteht euch auch sehr, sehr gut, dass es dann eben auch nicht schlimm ist, wenn sich einer ein bisschen zurückfallen lässt und so weiter und so fort. Jeder fährt seinen Style und sein nach seinem Können oder auch nach der aktuellen Stimmung oder sowas. Perfekt. Ne? Da muss sich auch keiner irgendwie vor den anderen dann rechtfertigen oder sonst irgendwas. Genauso muss es sein. Sehr, sehr geil. Wie viel von diesen 9 Litern Wassern habt ihr denn jeweils wieder mit zurückgebracht?
Nix. Wir haben sogar nachgefüllt.
Also doch.
Ja. Okay. Nee. Das ist nicht richtig. Wir haben.
Haben wir nicht? Wir haben noch nachgefüllt.
Wir haben nachgefüllt, aber da waren noch volle Flaschen bei. Wir wollten alles aber wieder
nicht
auf.
Viel. Also, wir hatten vielleicht jeder noch eine oder zwei volle Flaschen und haben dann. Wir haben halt durch Zufall beim zweiten Shelter. War das der zweite?
Zweite.
Beim ersten Shelter. Beim ersten. Also, wir haben zwischendurch, ist auch egal, haben wir so eine Wasserauffüllstation da gesehen, wo du gratis halt Wasser auffüllen konntest. Man muss halt sagen, dafür, dass so viele gesagt haben, viel zu viel Wasser, wir haben bis dahin, und das war Tag 2, halt schon sehr viel leer gemacht. Einfach durch Trinken und durch Kochen, dass es echt gut war, dass wir auffüllen konnten, weil sonst hätten wir es, glaube ich, nicht geschafft mit den 9 Litern für alle Mann. Ne? Also wir haben auf jeden Fall jeder 2 oder 3 Dinger wieder voll machen müssen schon.
Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir, also ich glaube, wir alle haben viel zu wenig Wasser getrunken.
Ja.
Wir haben uns deswegen halt zurückgehalten. Ich hatte auch Kopfschmerzen zwischendurch.
Ja.
Weil einfach, man schwitzt ja sehr viel, auch beim Aufbauen etc. 3 Liter Wasser hätte ich locker wegziehen können an dem Tag. Ja. An jedem Tag.
Ja. Okay. Wart ihr kommunikativ miteinander vernetzt irgendwie?
Mit Kados waren wir alle ausgestattet,
genau. Ja.
Okay.
Dauerhaft in der Gruppensession quasi.
Sehr gut. Und dann habt ihr euch gegenseitig fluchen hören oder sonst
ja, irgendwas. Ja. Ja, und dadurch, dass Ben und ich immer vorgefahren sind, sage ich mal ein bisschen weiter, hatte Jan das ein bisschen einfacher und wusste dann schon, wo die Schlimmstellen kommen.
Ben auch explizit immer hinten gefahren. Wir hatten ja auch teilweise so richtige Stammpassagen, wo wir durch tiefe Pfützen gefahren sind. Dann konnte ich natürlich genau sehen, wo die anderen durchgefahren sind, wo es entspannt gewesen ist. Also da habe ich mir dann keinen Kopf mehr gemacht. Aber so im Nachhinein muss ich auch sagen, also ich habe ja viele von den Videos geschnitten und ich gebe mir selber voll auf den Sack, dass ich zu anständig und zu ängstlich in einigen Passagen gewesen bin. Dass ich einfach mal hätte machen sollen. So, dass
ja, aber ist nicht schlimm. Also wirklich, ja, es wäre schlimm gewesen, hättest du dich dann wirklich hingelegt und es wäre irgendwas Schlimmes passiert. Wenn du es in dem Moment nicht gefühlt hast, dann hast du halt nicht gefühlt.
Nee, das stimmt.
Ist auch Tagesform.
So, und es ist das erste Mal gewesen. Also das heißt, ja, diese Erfahrung fürs nächste Mal, also sollte es eins geben, wie auch immer, kann man ja erstmal mitnehmen. Da komme ich nachher sowieso noch kurz drauf. Gab es irgendwas, frage ich euch jetzt jeden Einzelnen, wo ihr sagt, auf dem TED dann, nicht bei der Vorbereitung oder sowas, oder vielleicht auch da, das hat so richtig Überwindung und Mut gekostet, das zu tun, weil es so völlig aus dem Ruder lief oder weil man sowas noch nie gemacht hat. Hattest du so eine Situation, Jan?
Ich würde schon sagen, fast bei jeder Offroad-Passage, die rutschiger war als alles andere. Also diese normalen...
Als Asphalt.
Ich muss ja auch sagen, diese normalen Waldwege beziehungsweise die Schotterwege, wo jetzt nicht irgendwie großartig Sand drauf gewesen ist, die finde ich geil. Die kann man auch ballern und die bringen auch Spaß. Aber sobald es dann irgendwie doch an einigen Passagen, weißt du, du konntest es einfach nicht voraussehen. Es war wirklich auch teilweise auf so einer Strecke plötzlich so, wie so ein Sandloch da und wo man dann doch stark abbremsen musste, beziehungsweise das soll man ja entsprechend eigentlich nicht machen, aber ich bin dann halt ängstlich und sobald es dann noch in eine Kurve geht, flutscht man einfach weg und es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn du auf Asphalt fährst. Also ich finde, es ist einfach ein komplett ekliges Gefühl, weil du gar keine Kontrolle, du denkst zumindest, keine Kontrolle mehr über das Motorrad in dem Sinne hast. Also du musst dem Motorrad einfach vertrauen und es fahren lassen, dann geht das. Aber ja, ich glaube, das Schlimmste war für mich der Weg auf Mandö. Den mag ich einfach nicht, weil es einfach 10 Zentimeter Kies ist, wo man wirklich reinsinkt und da musst du dich halt die ganze Zeit durchbewegen. Hm. Du schlängelst eigentlich permanent.
Okay. Für dich, Ben?
Ja, also ich muss dazu sagen, erstmal am Anfang, ich bin ein ganz anderer Typ als Jan. Ich liebe das, wenn es quasi so in Richtung Grenzbereich geht, wenn es dann anfängt zu schlittern. Ich finde das einfach geil. Natürlich finde ich es nicht geil, wenn ich mich aufs hinlegen würde. Finde ich nicht schön. Aber ich mag einfach dieses gewisse Adrenalin, ich habe zum Beispiel auf Mandö das mit dem Kies, ich habe das richtig geil gefunden, dass das so die ganze Zeit so am Schwimmen war. Wo ich an meine Grenzen gegangen bin, war tatsächlich auf dem TED selber würde ich, also es gab auf jeden Fall Momente, wo ich fast weggerutscht wäre, wo mein Herz dann echt angefangen hat zu pochen, so 100%. War jetzt nichts, wo ich mich überwinden musste, krass, muss ich sagen. Aber auf dem Enduro-Training, da haben wir eine spektakuläre Aufnahme gemacht am Ende, wo ich quasi über so einen Hügel gefahren bin und dann versucht habe, so mit dem Vorderrad quasi ein Wheelie über den Hügel zu fahren. Vielleicht kann man die kurz einblenden oder so. Und da hatte ich kurz wirklich es hat mich sehr Überwindung gekostet, weil es halt auch, das konnte ich nicht. Und dazu muss man sagen, wir waren alle so im Arsch, meine Arme waren voll, also die haben einfach wehgetan von dem ganzen Festhalten und so. Und das war wirklich Überwindung und das, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, hätte ich das vielleicht auch einfach sein lassen sollen, aber ich glaube, für die gute Aufnahme wollte ich das auch wieder machen. Und ich habe die Kamera versaut, leider. Ja, die ist dann sehr nass geworden.
Schlammig.
Ja. Bei dir, Marlin?
Also ich fand, der TED war auf jeden Fall völlig machbar. Ich bin da auch eher so wie Ben drauf. Ich muss aber sagen, also wo ich mich überwinden musste, ist an Abend 1 nicht nach Hause zu fahren. Also das war, also ich war, mental war ich schon sehr im Arsch, einfach weil wir waren sehr kaputt, allein schon durch die 3 Stunden Autobahnfahrt durch den Regen erstmal zum Startpunkt des TED sind, weil wir einfach schon so durchnässt ja waren und so kalt und eingefroren und alles war ja schon klamm und dann haben wir alles aufgebaut. Wir wurden durchgehend von Mücken zerstochen. Ich hatte Mückenspray mit.
Das da lachen Google, die drüber, oder?
Da haben die nur drüber gelacht. Die haben gedacht, oh, das riecht aber besonders gut. Habe ich noch mehr angegriffen. dann haben wir gekocht, das Essen ist die Nudeln sind alle am Topf unten kleben geblieben, weil unser Salz ist noch zusätzlich ausgelaufen auf der Fahrt, wir hatten gar kein Salz mehr, extra eingeschweißt gekauft, es war komplett leer, als wir das aufmachen wollten. Und dann zu wissen, dass es, also dann fing es an zu nieseln und am nächsten Tag sollte es ja den ganzen Tag regnen, da dachte ich, nee, Alter, also erstmal, ich hasse es, also ich kann überhaupt nicht gut im Zelt schlafen, ich bin ganz schlecht im draußen schlafen, privat schlafe ich mal im Auto, so, das ist, finde ich, in Ordnung, das ist trotzdem, hast du deine Ruhekapsel so, aber draußen mit den ganzen Geräuschen und so, also ich habe jetzt nicht Angst oder so, dass mich da jemand angreift, so, gar nicht, aber
Ich komme nicht zur Ruhe,
ja, um einzuschlafen. Okay. Ja, okay. Das muss man auch sagen, das ist bei dem gesamten TED-Projekt für mich das Schlimmste gewesen. Ich habe vielleicht über die 3 Nächte 6-7 Stunden insgesamt geschlafen, weil ich mich nur gewälzt habe.
Okay, verstehe ich.
Und das war abends am Ende, wir waren aber auch alle schlecht drauf, muss man sagen, an dem ersten Tag abends. Wir wollten alle eigentlich gerne nach Hause. Das klingt jetzt so muschimäßig, aber es kommt auch, glaube ich, in dem Video nicht so doll rüber, wie schlecht unsere Laune wirklich war, weil wir wollten natürlich für die Kamera gute Laune haben, aber das war schon echt hart. Okay. Und wir haben uns auch gegenseitig eher runtergezogen als hoch, muss man sagen. Okay, das wurde dann Tag 2, aber zum Glück dann besser.
Ja, vor allem, man merkt das so an dem ersten Morgen danach. Also da hatte ich das gleiche Gefühl. Am Abend ging es noch, an dem ersten Morgen war ich richtig, wo ich mir dachte, war ich die Nacht, der war nass, das Zelt ist auf mich draufgefallen, das war alles scheiße.
Das war aber eher lustig. Also ich fand,
ja,
ich war schon so drüber, dass es mir irgendwie egal gewesen ist.
Ja, das,
ich
das,
fand
das
es lustig, stimmt. Und beide so
das richtig schlecht. Also das kannst du wahrscheinlich sogar viel besser als wir beide, dass du einfach so aus so einer schlechten Situation was Gutes machen kannst, weil du hattest ja am Anfang auch keinen Bock. Ja, bevor es überhaupt losgegangen ist,
dann mehr Euphorie warst
du derjenige, der am meisten Bock hatte und morgens früh am fröhlichsten war.
Oh, perfekt, ich glaube, das hat euch ein bisschen mit rausgerissen.
Ja. Das ist dieses Schlafmangel besoffen sein, ne?
Okay, das gibt's nach Müde kommt doof,
ja, genau.
Das ist ganz einfach so.
Und dann Motorradfahren,
yeah. Ja, das ist die beste Idee wahrscheinlich. Ich finde, also ich habe jetzt tatsächlich Bock drauf, mir das so heute anzufangen, das anzuschauen, und ich hoffe, das geht einigen Zusehern, Zuhörern jetzt da draußen genauso. Demnach würde ich jetzt sagen, gar nicht mehr erzählen, weil dafür habt ihr ja nun mal verdammt nochmal diesen ganzen Trip gemacht, um dann logischerweise die Filme zu haben, und die gucken wir uns dann alle an. Ich finde es mega geil. Das ist so mein Eindruck, wenn ich das jetzt hier so höre. Und deswegen hatte ich vor uns auch diese komische Frage mit diesen Experten und wer gibt euch Tipps und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn man sich zu viel Expertenwissen vorher holt und hier googelt und da googelt, macht man es vielleicht auch nicht. Und das rechne ich euch mega hoch an. Ihr habt dann einfach irgendwann gesagt, wisst ihr was, ja, 6 Flaschen irgendwie mitzunehmen ist nicht sexy, und der kann auch hinterher, kannst einen blöden Kommentar geben, aber ihr habt es einfach gemacht und ihr seid diese Tour gefahren mit allen Hoch- und Tiefs, die es da so gab, scheißegal. Und das finde ich geil, dass das hier mehr Mut macht, als irgendwie zu entmutigen und zu sagen, oh nee, da kann das passieren. Nee, macht doch einfach mal. Ne? Und ihr lernt draus, und vielleicht gibt es ja, weiß ich ja nicht, ich habe hier aufgeschrieben, ist nicht vielleicht das nächste Projekt vielleicht Projekt Rennstrecke oder sowas. Könnte man ja auch machen.
Vielleicht.
Ne? Also mega, mega geil, dass ihr das durchgezogen habt. Ich glaube, wir nach dem Podcast hier essen wir dann so ein EPA gemeinsam.
Ne? Ja,
okay. Ihr habt ja noch Wasser übrig und so weiter. Genau, aber mega geil. Also großartig. Und schön, dass ihr gesund hier wieder sitzt. Ne? Das ist natürlich so das A und O bei dieser ganzen Nummer.
Vielleicht muss man zum Schluss noch sagen, also wir drei hatten ganz schön Angst, das hochzuladen. Würde ich mal, also das können wir, finde ich, auch einfach mal ganz offen sagen. Wir hatten sehr gemischte Gefühle, dieses Projekt, so wie es jetzt geworden ist, hochzuladen, weil, ich hatte es ja eben schon angesprochen, wir die Zielgruppe 45 plus und so weiter und so fort, und dann kommen so drei so Hyopies, die hier ihren Jugendslang drauf haben und schmeißen da einfach so gefühlt ungeschnittene Raw-Videos einfach mal in diese Zielgruppe rein, die, und das können wir auch ganz offen so sagen, die uns das hin und wieder auch mal schwer machen, wenn wir junge Formate ausprobieren, dass das nicht ankommt, weil das einfach nicht den Geschmack der Masse, sage ich mal, trifft.
Gut, dass du sagst.
Ja, ja, ja. Ist, kann man auch ganz ehrlich sagen, finde ich, dass wir deswegen uns sehr Sorgen gemacht haben, wenn, ne, also wir sind so, wie wir sind. Und das finde ich, ich bin sehr stolz drauf, wie wir sind. Und ich finde noch geiler, dass wir in der Serie so sind, wie wir sind. Also wir haben uns überhaupt nicht verstellt. Wir sind 100% wir selbst gewesen. Und da muss ich mal ein ganz großes Dank auch an die Community aussprechen. Das wurde super geil angenommen. Also ich hatte richtig Angst vor den Kommentaren. Wir haben früher Formate ausprobiert, die haben wir ganz schnell wieder eingestampft, weil die Leute gesagt haben, so ein Scheiß, sowas wollen wir nicht sehen, was soll das und bla bla bla. Und da, ne, da waren wir, sind wir vorsichtig geworden, was kann man unserer Community zeigen und finden wir das gleiche gut wie unsere Community, weil wir sind nun mal ein junger, verrückter Haufen so und der Standard-Motorradfahrer, wenn man den so nennen kann, ist da halt konservativer. So, und die Kommentare unter den TED-Folgen sind richtig geil. Also ich, also das ist,
das freut mich.
Wir kommen so gut an, wie wir sind und da, ich dachte halt, dass wir in der Luft zerrissen werden. Deswegen hatte ich ganz lange ein ganz schlechtes Gefühl dabei beim Schnitt. Okay. Können wir das so drin lassen? Müssen wir das alles irgendwie nachvertonen, weil wir viel zu viel ausflimmen und uns viel zu viel so, oh Junge und oh Digger und Alter und so. Ja. Wie wir halt so, so reden halt privat. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist das erste Projekt, wo man uns drei sehr nah kennenlernt, weil wir einfach 100% authentisch sind. Und da bin ich stolz drauf, dass wir drei uns das getraut haben, überhaupt das so mal zu machen. Ja. Aber wir haben am Ende auch gesagt, ja, scheiß drauf, Kamera an und wir sind einfach, wie wir sind. So, und das, also
schönes Wort, ja.
Großes Dankeschön da an alle, die bis jetzt kommentiert haben. Das hat uns sehr viel Sorgen
genommen. Ich hoffe, dass da jetzt noch ein paar geile Kommentare dazukommen. Und mich macht das auch ein bisschen stolz, weil du hast es ja gerade gesagt, ihr seid hier ein bunter junger Haufen. Dann habt ihr hier ab und an so drei alte Säcke zu Gast, die dann hier einen Podcast machen oder Produktvideos. Und bei uns funktioniert es ja auch. Das ist ja das Gleiche. Ich muss auch nicht jedes Alter von euch entsprechend mögen. Also, ne? Wisst ihr, was ich meine? Aber wir kommen hier wunderbar miteinander klar. Und das ist geil, weil wir auch wieder, was ist es? Wir verfolgen eine gemeinsame Leidenschaft. Und das ist richtig, ganz einfach. Und keiner schreibt dem anderen irgendwas vor.
Ja.
Ist schon cool. Gut, Jungs. Obligatorisch natürlich, das darf nicht fehlen. Und das Geile an dieser Stelle ist jetzt, ich halte die Fragenbox in die Kamera. Endlich werden sie mal mit ihrem eigenen Scheiß konfrontiert.
Oh nein, stimmt.
Hab ich voll vergessen.
Ja, 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 komm. So.
Wie viele?
Eine nur, tatsächlich, weil wir sind zu viert. Das
jeder eine. So, jeder eine.
Ja, ja.
Und dann muss jeder die andere auch noch beantworten.
Richtig. Das dauert jetzt eh noch eine halbe Stunde.
Genau. Oh Gott.
Dann gib mir die andere mal.
Okay, ja, meine ist einfach. Das passt gerade richtig gut.
Ja? Meine, Gut, dann Ben, fang doch einfach an.
Also, wie oft gehst du zum Friseur oder schneidest du dir selbst die Haare? Also tatsächlich habe ich mir, ich gehe zu selten zum Friseur, alle zwei Monate. Ich lasse mir die aber von meiner Mom schneiden, wenn ich mal zu Hause bin. Meine Mom wohnt nicht hier in Hamburg, sondern weit weg. Aber jetzt vor Weihnachten muss ich nochmal zum Friseur, ja.
Ich habe mir in Corona-Zeiten die Corona-Frisur gemacht, die du vor kurzem auch noch hattest. Jetzt nicht Glatze, aber 3 mm. Und das mache ich seitdem fast immer. Aber ich bin auch immer haarloser die letzten Jahre geworden. Deswegen ist das die einzige Frisur, die ich finde, die mir noch steht. Sagen wir mal so. Aber ich bin eh Mützenträger schon immer.
Ja, das stimmt.
Von daher habe ich eigentlich eh hauptsächlich Mütze auf.
Ja, das stimmt. Ich schneide sie mir jetzt selbst, seitdem ich welche habe. Also vorher Schnott, ne? Die korrekte Vergangenheit von Schneiden ist Schnott. Ja. Schnott, ich sie mir, also ich rasierte mir meinen Schädel über 20 Jahre aus Spaß und jetzt schneide ich sie mir selber. Wenn ich wirklich zum Friseur gehen muss, werde ich drüber nachdenken, ob ich sie nicht wieder abschneide, weil das Geld will ich einfach nicht ausgeben. Habe ich 20 Jahre lang gespart.
Ja, richtig. Aber die
die haben es verdient.
Die haben es verdient.
Das ist ein Job, das ist auch alles richtig, ein Beruf, ne? Klasse.
Ja. Ähnlich wie bei Ben, ich gehe viel zu selten. Ich gehe immer dann, wenn es nicht mehr anders geht und die Haare auch nicht mehr zu stylen sind. ja, das ist einfach
ätzend. Das an den Ohren so schon so,
ja, genau, Spoiler hinten, wirft. Ja, genau, dass das so lang wird, das ist so ätzend. Aber dann lasse ich sie, ja, keine Ahnung, lass es alle zwei Monate sein. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich hatte früher tatsächlich mal so eine Matte wie Kai.
Echt?
Ja.
Mhm. Ja, das aber, Foto blenden wir ein.
Na gut.
Okay. So, Mali, deine Frage.
Was tust du gern für andere und warum? Finde ich eine sehr schwere Frage. Ich bin eigentlich immer sehr kollegial oder wie auch immer man das nennen soll, wenn man was für andere macht. Mir würde jetzt einfallen, weil ja jetzt gerade Weihnachten war, ich beschenke gerne andere Menschen. Also ich verschenke lieber Sachen als selber
Antwort vorweggenommen.
Wollte auch, ne?
Ich schließe mich da direkt an.
Ja, okay.
Nee, was soll ich sagen? Ist so. Also
ja, alles klar.
Ich kann irgendwie Geschenke nicht gerne, also ich nehme sie nicht gerne an. Ich weiß nicht.
Und das tue ich schon ganz gerne. Das
kommt drauf an, wenn es eine PS5 ist.
Ja, das ist bescheuert, aber ja, ist so.
Nee, bei mir ist tatsächlich was anderes. Also ich mag es Leuten, also auch zum Beispiel meiner Freundin, mal eine Aufgabe abzunehmen. Wenn sie zum Beispiel von einem langen Tag nach Hause kommt und sie hat, wir haben bei uns unsere Aufgaben, ne, dann mag ich es, ihre Aufgabe abzunehmen und sie weiß, und sie ist dann dankbar dafür. Solche kleinen Sachen.
Sie so, ist dann halt morgen doppelt dran, ne?
Ja, genau.
Das wollte ich nicht sagen, nein, aber.
Ja. Du machst das Bad, ja, genau. Dann finde ich auch geil. Das ist ja die Freude in den Gesichtern der anderen, ne? Ja. Also auch beim Beschenken oder beim Aufgabenabnehmen, das ist immer das Geile daran. Ja. Kann ich verstehen. Wurdest du mal bei etwas erwischt? Also, bestimmt. Wurde ich mal bei etwas erwischt. Ich hab so eine mini, schnelle, kurze Geschichte. Ich bin ja irgendwann mal nach oder mit der Bundeswehr bei meinen Eltern mehr oder weniger ausgezogen. Das war so ein schleichender Prozess. Und dann haben die mein Zimmer ausgeräumt, weil ich kam da sowieso nicht mehr zurück. Und dann hieß es bloß in so einem komischen Kommentar, in so einem Nebensatz, wir haben das alles ausgeräumt und deine Zeitschriften sind unten im Keller jetzt. Das ist jetzt nicht wirklich, wurdest du mal bei etwas erwischt, aber... Die so fand ich trotzdem, ja, genau. Die Comics, ja genau. Fand ich ein bisschen witzig. Finde ich immer noch witzig.
Da mache ich weiter. Tatsächlich in meinen Jugendjahren, Teenager, als ich zu viel Computer gespielt habe. Mein Vater hatte dann irgendwann die Tür abgeschlossen und den Schlüssel versteckt, so als er arbeiten gewesen ist. Und ich habe den Schlüssel halt wiedergefunden. Und dann kam er halt zu früh nach Hause und dann saß ich da am Rechner, das war nicht so gut.
Ja, ich versuche die Geschichte kurz zu halten. Man muss sagen, mein Dad ist eher wie meine Mom sein sollte, vom Körper, vom Typ her. Und meine Mom ist so, ja,
mach vom mal. Körper?
Nicht vom Körper her, vom Körper her nicht, nein. Aber vom Typ her und meine Mom ist halt so, ja, mach. Ja, wie man so ist, man hat halt früher mal, ne, so das grüne, ach, das ist ja auch illegal jetzt, ne? Ich habe früher Gras geraucht, also... Hab's mal ausprobiert, nicht geraucht, also einmal ausprobiert oder zweimal. Und dann bin ich nach Hause gekommen und ich war irgendwie 16, 17 und bin mit meinem Dad rein und er so, ja, wie war's, blablablub, hab mit ihm gesprochen, ganz normal. Er hat nichts gemerkt, ich war vollkommen stoned. Und dann gehe ich bei meiner Mom ganz kurz rein und sag so, hey, ich bin zu Hause. Guck sie mich an, guck mich mal an, guck mir die Augen. Hast du gekifft? Und ich so, nein. Und dann hat's mich erwischt, ja.
Okay. Ich wurde noch nie erwischt oder mir fällt es nicht ein, aber also alles, was ich so gemacht habe, ist nicht ans Licht gekommen.
Mal legal.
Nö. Wie schaffen wir es, dass Mallis Eltern diesen Podcast anschauen?
Das macht meine Mutter eh.
Achso, okay.
Wenn die sieht, dass ich da dass ich auf dem Thumbnail mit drauf bin, dann guckt sie.
Geilo.
Ich habe noch einen zum Nachreichen, der vielleicht ein bisschen Motorrad thematisch gut passt. Und zwar habe ich ein Bild auf der Köbrandbrücke mit meinem Motorrad gemacht, als sie abgesperrt war. Und leider wurde ich währenddessen erwischt und direkt von der Polizei vom Platz verwiesen. Mhm. Gott sei Dank ist es so bei einer Verwarnung geblieben. Ja.
Also du bist der Outlaw unter uns.
Nicht schlecht.
Ich habe es immer gewusst. Na dann, Jan, deine Frage noch?
Letzte Frage, genau. Was ist deine Lieblingszeitverschwendungsbeschäftigung? Und da kann ich sagen, leider hänge ich viel zu viel bei TikTok oder bei Instagram Reels unterwegs. Und schaue mir Reels an.
YouTube tatsächlich. Also ich gucke sehr viel YouTube, mache das immer auf dem Bayer, also Kopfhörer auf, spülen, aufräumen etc. Und dann, aber ich verschwende da sehr viel Zeit auf YouTube und so und mit irgendwelchen Videos.
Ja, würde ich mich anschließen. Ich bin da, glaube ich, heutzutage auch eher der Rentner. Ich bin weniger in dem Sinne am Handy. Ich gucke YouTube tatsächlich auf dem Fernseher, weil ich bin ein Genussmensch und liege gerne beim, wenn ich etwas konsumiere, also was mir angucke. Und YouTube und Serien und so, alles auf dem großen Fernseher, auf dem Sofa liegend, im besten Fall noch mit einem Snack in der Hand.
Weil ich sagen würde, so Serien, richtig geile Serien, ist keine Zeitverschwendung.
Nee, ja, stimmt geil. Schon. YouTube, ja,
das stimmt.
YouTube ist aber auch gut, ja.
Ja,
Also meine Antwort wäre wieder eine, die man hier rauspiepen muss. Und deswegen sage ich jetzt ganz einfach, ja, tatsächlich tolle Filme gucken oder sowas. Egal, ob das jetzt Netflix oder was auch immer
ist. Es geht um Zeitverschwendung. Was ist denn, was kann man denn rauspiepen, was Zeitverschwendung ist?
Hast du natürlich auch wieder recht, aber es wäre trotzdem was, was man hier vielleicht nicht so sagen kann. Okay, gut, Mädels und Jungs, es hat eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe, euch da draußen entsprechend auch, sodass ihr euch diese Folgen jetzt reinzieht und auch gerne natürlich kommentiert unter den Folgen der Jungs, als auch natürlich hier beim Podcast. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und ja, bis bald. Und danke, dass ihr hier wart. Ciao, ciao.
Danke.
Ciao. Tschüss. Danke. Ciao.